Kapitel 13, Vers 1 bis 9. Samuel, 1. Samuel 13, Vers 1 bis 9. Saul war ein Jahr König gewesen, und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. Davon waren 2000 mit Saul in Michmas und auf dem Bergland von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gebea Benjamin. Das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der bei Geba war. Und die Philister hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land das Schofarhorn blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen. Auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht. Und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet Aven. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead, Saul aber war noch in Gilgal, und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Und er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal, und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Soweit zur Predigt heute Morgen.
Mit dem Psalm 20 beschäftigen. Und ich lese uns den einleitend. Psalm 20. Gebet des Volkes für seinen König in Kriegsnot. Ein Psalm Davids vorzusingen. Der Herr erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke all deiner Speisopfer und dein Brandopfer sei ihm angenehm. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du dir vornimmst. Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Der Herr gewährt dir alle deine Bitten. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhöht von seinem heiligen Himmel. Seine rechte Hand hilft mit Macht. Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Sie sind niedergestürzt und fallen. Wir aber stehen aufgerichtet. Hilf, Herr, der König erhöre uns, wenn wir rufen. Wir haben hinführend gehört, von Roland hat er gelesen, 1. Samuel Kapitel 13, Vers 1 bis 9. Da ist Saul und das Volk Israel in einer Kriegssituation. Und bevor man in den Krieg zog, wurde offenbar geopfert und gebetet. Man hat einen Gottesdienst gefeiert. Und dafür gab es Vorschriften, die Saul allen Anschein nach nicht eingehalten hat, weil er nicht länger auf Samuel warten wollte. Auf die Geschichte wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Aber als dieser Psalm verfasst wurde, war der König damals und das Volk in der gleichen Situation. König David befindet sich in einer Situation vor einem Krieg. Und bevor er mit seinem Herrn in den Krieg zieht, feiert er einen Gottesdienst, wo Speiseopfer und Brandopfer dargebracht werden. Die politische Situation ist angespannt. Der Feind ist nicht zu unterschätzen. Und nach dem Krieg wird nicht so sein wie vor dem Krieg. Und in Psalm 20 wird uns auf wunderschöne und auch auf dichterische Art und Weise dargestellt, was der König David und was das Volk in dieser Situation gemacht hat. Ich denke, wir wissen, die Psalmen sind ein besonderer Teil von Gottes Wort. Grundlegend ist wohl ihr weltumfassender Charakter. Weil die Psalmen den tiefsten Regungen der menschlichen Seele Ausdruck verleihen, sind sie auf der ganzen Welt hoch geschätzt. Alle Völker und alle Generationen immer wieder erkennen sich wieder in diesen Psalmen und stimmen in diese Psalmen, in diese Worte ein. Dabei kann man die Psalmen verschiedenen Themen zuordnen. Es gibt zum Beispiel Gebetspsalmen. Es gibt messianische Psalmen, die auf den Messias hinweisen. Es gibt Bußpsalmen, Morgenpsalmen, Abendpsalmen, Königspsalmen und so weiter. Oder man kann sie auch 5 Büchern zuordnen. Das ist auch in vielen Bibeln so vorzufinden ist. Und die 5 Bücher erinnern an die 5 Bücher Mose. In den Psalmen antwortet der Mensch seinem Schöpfer. Er bringt seinen Glauben, Dankbarkeit, Anbetung, Schmerz, Reue im Gebet zum Ausdruck. Psalme fassen in Worte, was uns Menschen oft so schwer fällt auszudrücken. Die meisten dieser Psalmen wurden in hebräischer Sprache verfasst und das in ganz besonderer Dichtform. Und dabei unterscheidet sich die hebräische Form von Gedichten, von der, die wir kennen. Prosa und feste, regelmäßige Strophen, wie wir sie kennen, kennt die hebräische Dichtkunst so nicht. Und Verse, die sich am Schluss reimen, sind auch eher selten. Und doch haben die Psalmen eine unerschöpfliche Tiefe. Nicht nur anhand ihrer dichterischen Formen, sondern auch anhand ihrer Worte. Aber hilfreich, um so einen Psalm zu verstehen oder vielleicht ein anderes Verständnis von diesem Psalm zu bekommen, kann es sein, wenn wir einen Psalm in eine dichterische Struktur verschieben kann, wenn sich der Psalm dazu anbietet. Und es gibt eine Form von Psalmen, das nennt sich Kehrreime. Und Psalm 20 ist in so Kehrreime zu verschieben. Und so wollen wir uns diesen Psalm heute anschauen. Es geht dabei darum, dass ein später folgender Vers, den der vorher war, in gewisser Art und Weise wiederholt, dann aber ergänzt oder einfach bestätigt. Ich meine nicht, dass wir Psalmen jetzt in irgendwelche Muster zwängen müssen, um ihnen irgendwie was abzugewinnen. Aber ich denke, wir gehen mit normalen Gedichten auch anders um als mit uns erzählten Geschichten. Und ich habe es besonders an Psalm 20 spannend und aufschlussreich gefunden. Psalm 20 gehört zu den sogenannten Königspsalmen. Das haben wir schon in der Überschrift gehört. Gebet des Volkes für seinen König in Kriegsnot. Und er wurde für den König David und höchstwahrscheinlich auch von ihm geschrieben. Und er wurde höchstwahrscheinlich auch von dem Volk oder von den Priestern und oder von dem König gebetet, gesungen. Im Alten Testament war Gottes Heil für Israel und für Israel allein reserviert, weil Gott sich das Volk Israel auserwählt hatte. Aber schon damals wurde durch Propheten immer wieder darauf hingewiesen, dass irgendwann ein Gesalbter, ein König von Gott gesandt wird, der das Heil für die ganze Welt, auch für die Heiden, bringen wird. Nicht nur Heil vor Feinden im Krieg, sondern auch Heil und Rettung für die Seele. Und im Neuen Testament lesen wir die Berichte über Jesus Christus, Gottes Gesalbten. Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus hat der Welt das Heil gebracht. Dadurch, dass er unschuldig am Kreuz gestorben ist, wieder auferstand und in den Himmel fuhr, wo er jetzt zu Rechten Gottes sitzt, dadurch wurde er zum König eines ganz bestimmten Volkes, einer ganz bestimmten Volksgruppe, die sich aber nicht an eine Volksdenomination, an eine Hautfarbe oder an irgendeine Herkunft orientiert, sondern die sich daran orientiert, zu diesem Volk Christi gehören Menschen, die ihn als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Die Gemeinde Gottes ist das Volk, das Jesus Christus als König hat. Und Psalm 20 konnte damals ohne Zweifel auf den König bezogen werden. Heute, wo Gottes Reich auf Erden gebaut wird und wo Gottes oder wo Jesu Königreich nicht mehr auf eine einzelne Volksgruppe beschränkt ist, kann Psalm 20 auch ohne Zweifel auf Jesus Christus bezogen werden. Ja, auch schon damals hat dieser Psalm auf diesen Messias hingewiesen. Und wir wollen heute Psalm 20 aus diesen zwei Perspektiven anschauen. Die eine Perspektive, was der Psalm damals für das Volk Israel zu sagen gehabt haben kann, und das, was er uns heute sagt oder was er uns heute auch hilft auszudrücken. Und ich habe mich entschieden, dass ich meine Predigt heute nicht in 1, 2, 3 gliedere, sondern dass ich mich an dieser Struktur, die ich mit euch zusammen gleich anschauen will, orientiere. Und dass wir so Psalm 20 in der Form von diesen Kehrreimen anschauen und schauen, wie zwei Verse zusammenhängen und wie wir dann zu der Hauptaussage dieses Verses kommen. Oder dieses Psalms kommen. Und ich möchte noch einmal zur Situation zurückkommen. Als Israel diesen Psalm gebetet hat, dann waren sie in einer Kriegssituation. Und sie hatten möglicherweise, ziemlich sicher sogar, Angst. Gottes Volk heute, dessen König Jesus ist, ist auch in Kriegssituationen. Wir haben vor nicht vielen Minuten gebetet für Menschen aus Gottes Volk, aus der Gemeinde. Gottes Volk, wir als Gemeinde, sind ein Leib. Und wenn ein Glied an diesem Leib leidet, dann leiden alle Glieder mit, nach 1. Korinther 12, 26. Und ausschlaggebend ist, was machen wir, wenn uns ein Kampf, eine schwierige Situation bevorsteht? Wenn Krankheit, Alter, Familie oder Studium oder irgendeine andere Situation uns zu schaffen machen? Wenn wir Psalm 20 nach Kehrreimen gliedern, dann können wir Vers 1 als Überschrift definieren. Dieser Psalm ist ein Psalm Davids vorzusingen. Der nächste Schritt sind Vers 2 und Vers 10. Vers 2 und Vers 10 geben Psalm 20 den Rahmen, Anfang und Schluss. Vers 2 eröffnet den Psalm, eröffnet das Gebet. Es ist das Anliegen des Volkes Israel, dass sein König am Tag der Bedrängnis, wenn der Krieg ausbricht, Hilfe vom Herrn erfährt. Nicht irgendein Herr soll helfen, sondern der Herr, der Gott Jakobs. Der Gott Jakobs. Ich denke, es ist uns klar, der Name macht eine Person aus. Ich bin Charles, mein Name macht meine Person aus, weil ich so heiße. Und der Gott Jakobs ist der Gott, der damals in der Nacht in 1. Mose 32 mit Jakob gerungen hat und der Jakob da erhört hat und der mit Jakob diesen Bund geschlossen hat. Und der Gott Jakobs ist der Gott seiner Söhne, des Volkes Israel. Und der Gott des Volkes Israel ist der Gott des Volkes Jesu. Ist der Gott von Gottes Gemeinde heute. Für Jesus Christus, damals waren die letzten Tage seines Lebens ganz besonders von Bedrängnis geplagt. Im Garten Gethsemane hat er gerungen mit seinem Vater und hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus war damals, er war angreifbar. Er ist am Kreuz gestorben und doch hat Gott ihn erhört, hat ihn gehört und hat ihm diese Kraft gegeben, gehorsam zu sein. Gehorsam bis zum Kreuz. Aber danach hat er ihn auferweckt und hat ihm diesen Sieg geschenkt, von dem auch wir heute profitieren. Nun ist Jesus, unser König, unangreifbar. Vers 10. Hilf, Herr, der König erhöre uns, werden wir rufen. Fasst Psalm 20 kurz zusammen. Das Volk betet für den König, weil durch diesen König auch ihnen selbst Hilfe zukommt. Wir müssen nicht mehr für unseren König, für Jesus beten. Aber wir dürfen zu ihm beten. Und die Zusage lautet, dass dieser König uns erhört, wenn wir rufen. Zum zweiten, Vers 3 und 8 und 9. Vers 3, er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. 8 und 9, diese gedenken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum. Das Heiligtum in der Stiftshütte und später im Tempel war der heilige Ort, war der Ort, wo Gott wohnte. Zion ist die Bezeichnung für Jerusalem, der Stadt Davids. Zion ist gleichbedeutend mit Jerusalem. Und der Berg Zion ist der Tempelberg oder auch der Tempelbezirk. Zion ist der Ort, wo Gottes Volk wohnt, wo Gott bei seinem Volk wohnt, wo sein Volk ihn lobt, preist und anbetet. Das Heiligtum für uns heute besteht in der Person Jesus Christus. Jesus ist das wahre Heiligtum von Gott für uns Menschen errichtet. Wir Christen sind der Tempel Christi und das Heiligtum Jesus Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und Vers 8 und 9, diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Zur biblischen Zeit waren Kriegswagen und Pferde Top-Kriegsausrüstung. Vom Pferd und vom Wagen aus hatte man viele Vorteile dem Gegner gegenüber. Vor allem noch, wenn der Gegner zu Fuß unterwegs war. Und viele von Israels Feinden hatten diese Ausrüstung. Hatten Pferde und Kriegswagen. Und sie vertrauten auch diesen Pferden und Kriegswaffen, weil die Ausrüstung einfach genial, besser war. Israels König sollte sich aber auch nach 5. Mose 17, Vers 16 nicht viele Pferde anschaffen. Warum wohl? Damit es gerade in solchen Situationen, wenn Bedrängnis kommt, wenn Angst kommt, nicht auf diese Pferde oder auf diese Wagen vertraut, sondern dass es aufblickt auf den Herrn, auf ihren Herrn. Das wird uns hier im Psalm beschrieben. Israel vertraut auf Gott. Vers 8 oder Vers 9, Entschuldigung. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Gegensätze stellen oft die Wahrheit ganz besonders in helles Licht. Wer nicht mit Gott lebt, der glaubt auch nicht an ihn. In schwierigen Situationen vertraut er nicht auf Gott, sondern auf seine Wagen oder Rosse. Vielleicht ist es das eigene Wissen. Vielleicht ist es die Sicherheit, die es mir gibt, wenn Leute mich bestätigen. Vielleicht ist es der Arzt. Es können verschiedene Pferde oder auch Wagen sein, auf die wir unser Vertrauen setzen könnten, statt auf den Herrn. Gottes Gemeinde aber setzt ihr Vertrauen auf den Herrn, auf Gott. Sie denkt an ihren König, sie vertraut Jesus Christus und glaubt daran, dass er das ist, der ihr Halt gibt, durch diese Situation hindurchzukommen. Und dass er ganz besonders leitet und führt. Dabei darf Gottes Gemeinde nicht keine Wagen und Rosse haben, in der Sprache von Psalm. Das heißt, wir dürfen nicht keinen Arzt besuchen oder wir dürfen im Studium nicht keinen Studenten fragen, ob er uns vielleicht das behandelte Thema nochmal erklären kann vor der Prüfung. Aber es hängt von unserem Fokus ab. Von wem erwarten wir unsere Hilfe? Warum bleibt Israel, warum bleibt Gottes Gemeinde aufrecht? Weil Gott sie aufrecht hält. Leider geht der Krieg in unseren Augen nicht immer erfolgreich zu Ende. Wir sehen das aber auch an unserem König, an Jesus Christus. Auch er, als er im Garten gebetet hat, es wäre für ihn leichter gewesen, hätte der Vater dieses Gebet erhört. Und doch hat ihn Gott gehört und hat ihm die Kraft gegeben für den Gehorsam, für dieses tiefe, dunkle Tal. Das kann und will er auch heute machen. Weiter Vers 4 und Vers 7. Er gedenke aller deiner Speisopfer und dein Brandopfer wolle er annehmen. Vers 7. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft aus seinem heiligen Himmel, wird er ihn erhören durch Heilstaten seiner Rechten. Wie schon gesagt, pflegten die Könige Israels, ehe sie in den Krieg zogen, Opfer darzubringen. Und wenn Gott diese Opfer annahm, wenn er ihrer gedachte, dann war man sich seiner Hilfe im Krieg sicher. Damit alle Völker, alle Nationen der Erde zu Gottes Volk gehören können, musste auch ein Opfer dargebracht werden. unser König, unser Herr Jesus Christus gab sich selbst zum Opfer. Dann, als er gestorben war, stieg er hinab in das Reich des Todes. Aber nach 3 Tagen stand er wieder auf. Und dieses Opfer Jesu, dass er den Gehorsamsschritt getan hat und am Kreuz gestorben ist, wieder auferstand und auffuhr zum Himmel, das ist auch heute für uns noch Opfer genug. Wir brauchen keine Speis- oder Brandopfer darzubringen. Denn Jesus hat genug getan, dass wir gerettet werden, dass wir Heil erlangen können. Und lasst uns in unseren Kämpfen unser Auge auf dieses Opfer richten, auf Jesus Christus. Und lasst uns nie in eine Situation uns hineinbegeben, ohne dass wir unseren Herrn um Beistand gebeten haben. Denn Gott hat Jesu Opfer angenommen und wir dürfen uns auf dieses Opfer berufen. Wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. Ab Vers 7 dann wechselt die Person von wir auf ich. Das kann damals in diesem Gottesdienst gewesen sein, dass diesen Teil ein Priester oder ein Levit oder auch der König selbst gesungen hat. In der Begegnung mit Gott im Gottesdienst erhält der Beter die Gewissheit, dass Gott seinem Gesalbten, dem König, helfen wird. Könige, Priester und Propheten wurden im Alten Testament gesalbt. Mit der Salbung hängt oder kann nach Fritz Rienecker die Gabe des Heiligen Geistes Gottes zusammenhängen. Kann man vergleichen mit 1. Samuel Kapitel 10. Salbung zeugte von besonderer Erwählung, von besonderem Beistand Gottes. Durch den König wollte Gott sein Volk leiten. Aber entscheidend dafür, dass Gott wirklich mit seinem Gesalbten sein konnte, war die Beziehung dieser Person zu Gott. Im Alten Testament wird uns weiter auch ein Gesalbter, ein Messias verheißen, der kommen wird, um Heil zu bringen für die ganze Welt. In der Situation unseres Psalms ist Israel noch nicht in den Kampf gezogen. Und doch haben sie schon hier die Gewissheit, dass Gott helfen wird. Ernstes Gebet führt zu festem Vertrauen. Israel hat gefleht für den König. Auch unser Herr Jesus hat gefleht. Der Herr hat seinem Gesalbten geholfen. Aber leider kann Gottes Hilfe nicht immer so aussehen, wie wir sie uns vorstellen können. Weil seine Gedanken und seine Wege höher sind als unsere Wege und unsere Gedanken. Aber lasst uns von unserem König, von Jesus Christus, lernen, wie er gebetet hat. So können auch wir beten in den konkreten Situationen. Wir können das, was uns bedrückt, das, was wir uns wünschen, ausdrücken. Aber lasst uns auch an unser Gebet diese Phrase anhängen. Nicht mein, sondern dein Wille. Hilf mir, Herr. Weiter zu Vers 5 und 6b. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Israel wünscht dem König nur Gutes. Gott möge dem König alles geben, was sein Herz wünscht, und alle seine Pläne erfüllen. Wann kann einem König das gewünscht werden? Dass Gott ihm alle seine Wünsche erfüllt. Nur dann, wenn seine Wünsche mit denen des Vaters im Himmel übereinstimmen. Auch unserem König Jesus wurde in Gethsemane nach seinem Herzen gegeben. Denn sein Herz war immer am Herzen Gottes orientiert. Und er unterstellte seinen Willen dem des Vaters. Er wollte, dass seine Pläne die des Vaters sind und seine Pläne waren die des Vaters. Gott kann auch uns nur nach unserem Herzen geben und unsere Bitte erfüllen, wenn unser Herz seinem entspricht. Lasst auch uns nach dem Plan oder nach dem Herzen Gottes suchen für unser Leben. Und das machen wir am besten in seinem Wort, in der Bibel. Dann kommen wir zu Vers 6a, nach dieser Struktur der Hauptaussage dieses Psalms. Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Alle Hilfe, die von Gott kommt, wird im Alten Testament mit Heil bezeichnet. Dem König wird zuversichtlich zugesungen. Wir wollen jubeln, weil Gott uns durch dich Heil geben wird. Du wirst uns sicher aus diesem Krieg, aus dieser Situation herausführen. Du wirst uns retten. Im Namen Gottes erheben wir das Banner, die Siegesfahne. Noch ist niemand in den Krieg gezogen. Und doch jubelt das Volk voller Freude und Zuversicht. Sie freuen sich über ihren Sieg. Das zeugt von großem, großem Gottvertrauen. Ich möchte ein hinkendes, aber vielleicht doch anschauendes Beispiel erzählen. Als wir letzte Woche in Frankreich unterwegs waren, hing von einem Balkon eine große blaue Flagge herunter. Mit der großen Aufschrift, entschuldigt mein Französisch, Allez les Bleus. Da hat wohl jemand den Fußballsieg der Fußballnationalmannschaft Frankreichs gefeiert. Auch nach dem Spiel, wer es verfolgt hat, kann sich bestimmt erinnern, haben Spieler der französischen Mannschaft Fahnen geholt und sind über das Fußballfeld gestürmt mit der Fahne und haben gefeiert, haben sehr gefeiert. Aber sie haben halt erst gefeiert, als das Spiel vorbei war. Gottes Volk, Gottes Gemeinde kann sich aber schon vor dem Kampf oder auch in dem Kampf schon freuen. Denn wir sind gewiss, dass uns Gott Hilfe schenkt. Gott kann und Gott will helfen. Er kann helfen, indem er unmittelbar Sieg schenkt. Er kann aber auch helfen, indem er Kraft schenkt, durchzuhalten. Vielleicht einen Tag auf einmal. Und weil seine Wege und seine Gedanken höher sind als unsere, können wir seinen Weg manchmal nicht verstehen. Aber Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11 zu seinem Volk: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Lasst auch uns diese Siegesfahne erheben. Nicht, weil wir die Situation unter Kontrolle haben. Nicht, weil wir irgendwie besonders gut oder besonders stark sind, sondern weil wir diesen König Jesus haben und weil wir diesen Gott haben, der uns hört und der uns hilft. Lasst uns aus diesem Psalm heute mitnehmen, dass auch unser Krieg, unser Problem, das, was uns beschäftigt, doch möge umrahmt sein vom Gebet. Vom Gebet zum Herrn. Lasst auch uns darauf vertrauen, dass der Herr hilft. Lasst uns glauben, dass seine Hilfe die rechte ist und dass seine Hilfe zur rechten Zeit kommt. Lasst uns hoffen und einander Hoffnung machen, dass unser Glaube, unser Vertrauen und unser Beten nicht umsonst ist. Und lasst uns freuen darüber, dass der Herr uns hört und hilft. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns hörst. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir durch dich diesen Sieg haben über die Sünde, über Hölle, Tod und Teufel, dass du diese besiegt hast und dass du uns aus der Gefangenschaft der Sünden befreit hast. Und Herr, wir danken dir, du kennst unsere Situation und du weißt, was uns beschäftigt, welches unsere Kriegssituationen sind, mit denen wir zu kämpfen haben. Und wir danken dir, Vater, dass du uns die Zusage gibst, dass du hilfst. Und Herr, wir bitten dich, hilf. Und hilf auch unserem Glauben. Stärke unser Vertrauen auf dich. Stärke unsere Hoffnung. Gib du uns Kraft und Zuversicht und leite uns. Amen.